Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Wir sagen guten Morgen bei Radio Free FM auf der 102,6. Hier ist der Lokaltermin, wie alle vier Wochen, um diese Zeit auf diesem Sendeplatz. Und wir sitzen heute hier zu dritt im Studio. Das heißt, zuerst will ich mal sagen, neben mir sitzt meine Co-Moderatorin-Kollegin zum ersten Mal. Und das ist?
Die Eva. Hallo, guten Morgen.
Mein Name ist Michael Trost und wir moderieren heute dann gemeinsam, Eva. Es freut mich, dass du da bist.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, und wir begrüßen heute einen Gast, der auch schon mal bei uns gewesen ist. Er ist der Verantwortliche, der Vorsitzende des Flüchtlingsrats Ulm e.V., der Herr Wolfgang Erler. Herr Erler, guten Morgen und schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Wir haben ja schon vor mittlerweile, glaube ich, 8 Wochen, ja, sagen wir so 3/4 oder Hälfte der Zeit gesprochen und festgestellt, dass das Thema Geflüchtete, das ist ein Thema, was in dem Umkreis viele Begriffe eigentlich kennt, ja, noch nicht ganz, soll man sagen, bearbeitet war und noch viele Themen eigentlich zur Diskussion oder einfach zur Durchsprache anstehen. Darum haben wir gesagt, wir nehmen Sie heute sehr gerne wieder rein in die Sendung. Bevor wir aber zum Thema kommen und auch auf Aktuelles ein bisschen blicken, Herr Erler, ich würde sagen, Sie kennen das schon. Wir machen wieder eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch, die noch nicht beim letzten Mal eingestellt haben, wissen, wer ist der Herr Wolfgang Erler eigentlich?
Ja, ich bin 77 Jahre alt, also auch nicht mehr ganz jung. So wie auch der ganze Flüchtlingsrat auch nicht mehr ganz jung ist. Der ist auch schon 38 Jahre alt. Und natürlich haftet diese lange Gründungsgeschichte unserem Verein auch an. Es gibt ja eine Partnerorganisation in Ulm, Menschlichkeit e.V. Dort sind sehr viel mehr junge Menschen als bei uns. Ich bin von Beruf Sozialwissenschaftler, lebe seit 17 Jahren in Ulm, bin hierher gekommen, weil ich eine Tochter hier habe, die Förderschullehrerin ist und als sie schwanger war, gesagt hat, wie wäre es denn, wenn du meinen Familienanschluss in Ulm etwas vergrößern würdest? Und so bin ich nach Ulm gekommen. Und beruflich war ich Sozialwissenschaftler und jetzt bin ich natürlich auch schon längere Zeit in Rente. Ich war aber als Selbstständiger noch bis vor wenigen Jahren beruflich aktiv.
Mhm. Im Flüchtlingsrat sind Sie dann seit Anbeginn in Ulm dann schon tätig?
Naja, es hat schon ein paar Jahre gedauert, aber ich bin jetzt auch schon seit 10 Jahren im Flüchtlingsrat.
Ja, Flüchtlingsrat, sagten Sie, gibt es schon länger. Das heißt, daraus schließen wir, dass im Prinzip die Problematik geflüchteter Menschen, die nach Ulm kommen oder nach Deutschland kommen, nicht erst seit 2014 besteht, sondern eigentlich ja schon viel länger. Und ich glaube, Herr Erler, auch wenn es in früheren Jahren nicht ganz so ein Thema war, es sind doch eigentlich schon immer und sogar in der Geschichte bis weit in 1000 Jahre zurück Menschen irgendwo von irgendwo geflohen aufgrund von schlechten Verhältnissen, aufgrund von wirtschaftlichen Problemen, vor allem aber auch von Krieg. Und eigentlich diese Bewegung gibt es doch schon immer, oder?
Das ist eine Dauerlinie in der Menschheitsgeschichte, aber es ist tatsächlich so, dass es sich weltweit jetzt sehr stark zugespitzt hat. Mhm. Also nicht nur das allgemeine Thema Migration, Menschen sind immer schon auch aus verschiedenen Gründen gewandert, nicht nur um vor unerträglichen oder unmenschlichen Lebensbedingungen zu flüchten, sondern einfach auch aus Neugier auf andere Teile der Welt oder um etwas anderes zu erleben. Aber es ist jetzt zum Beispiel in einem Schlüsselbuch, was vor 2 Jahren auch auf Deutsch erschienen ist, die Rede vom Jahrhundert der Migration. Und wir haben eben in vielen Ländern auch gewaltige Land-Stadt-Migrationen, die ja sogar Hunderte von Millionen Menschen betreffen. Also das Thema ist ein weltweites Problem, was uns alle beschäftigt und auch nie loslassen wird.
Und wahrscheinlich auch immer bleiben wird.
Das wird auch immer Man kann Migration nicht unterbinden. Allerdings, und darüber wird ja jetzt intensiv diskutiert, irgendwelche Formen von Steuerung und Ordnung sind natürlich auch in den Migrationsströmen angesagt und notwendig. Und darüber wird ja auch sehr viel gestritten, auf teilweise sehr unselige Art gestritten.
Ja, ich habe mal gerade so überlegt, wann eigentlich nie das Thema Flucht und Deutschland irgendwie in einer Form ein Thema war und ist. Und dann fiel mir ein, so die Zeit der Vertreibung irgendwo oder die Zeit Ende 1944, 45, wo die Leute dann auch bei Anrücken der Roten Armee aus dem Osten nach Deutschland geflohen sind und dann irgendwo auch aus dem Sudetenland und Menschen vertrieben. Und das heißt, so in der Zeit nach dem Krieg gab es doch, es waren dann zwar Leute, die irgendwo auch einen deutschen Pass hatten, sich Deutsch nannten, aber doch im Prinzip eine riesige Bewegung und später dann auch immer Menschen, die aus Russland, Russlanddeutsche gekommen sind. Das heißt, es sind doch immer, ich weiß noch nicht in welcher Zahl, immer Leute eigentlich nach Deutschland gekommen, geflohen, vertrieben worden.
Ja, diese Nachkriegsbewegung, das waren über 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, die allein nach Westdeutschland gekommen sind. Weitere 4 Millionen sind in die DDR gekommen. Also das war auch eine gewaltige Bevölkerungsverschiebung. Aber ein kurzer Blick auf die Zeit davor ist auch nicht verkehrt, weil im Krieg waren in Deutschland 14 Millionen Fremdarbeiter, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die hier auch unter den Menschen gearbeitet haben. Das heißt, alle Welt hat gewusst und gesehen, dass es hier sehr viel Fremde gab, die allerdings damals unter sklavenähnlichen Bedingungen hier gelebt haben. Das schadet auch nicht, sich an die Konstellation nochmal zurückzuerinnern.
Das sind die Menschen, die heute als Zwangsarbeiter zum Teil noch entschädigt werden oder wurden. Das heißt, da waren auch ganz, ganz viele Menschen dann hier. Das heißt einmal, die Thematik, viele Menschen, die irgendwie untergebracht werden müssen, viele Menschen, die in irgendeiner Weise in Not waren und der Hilfe bedurften, gab es auf jeden Fall schon in früheren Zeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, das Thema ist schon immer präsent. Wann, beziehungsweise jetzt, wenn man es mal sagen, der Zustrom, der jetzt irgendwo dann, man guckt immer so in die Zeit um 2014, 15, die Zeit, als Angela Merkel dann gesagt hat, wir schaffen das. In der Zeit davor, wann ging denn das in Bezug auf zunehmenden Zuzug oder zunehmende Ansturm so los, dass es dann plötzlich so auch ein Thema wurde? Ist es dann tatsächlich verbunden mit der Zeit, als in der Ukraine dann die Auseinandersetzung begannen, oder ich meine Thema Afghanistan oder Syrien oder Irak, das liegt ja auch ein bisschen länger schon zurück, dass es dort Kriege gab, Menschen geflohen sind. Wann ging das dann so los, dass man sagen kann, rein von den Zahlen betrachtet, haben wir ab dort einen stärkeren Wiederanstieg vielleicht der zu strömenden Menschen und gibt es da irgendwie so Zahlen, wo man sagt,
so
ging es besonders hoch? Oder ist es schon vorher so gewesen, dass wir enormen Zustrom gehabt haben, nur es nicht so aufgefallen ist?
Nein, die Zahlen hatten sich schon sehr stark verändert. So ungefähr ab 2013, 14 sind sie stark in die Höhe gegangen. Und das hatte ja natürlich mit den Folgen des arabischen Frühlings, also dann dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun, der sehr, sehr, sehr viele Menschen hierher nach Europa gebracht hat über die berühmte Balkanroute. Aber davor hatten wir ja auch schon sehr hohe Flüchtlingszahlen im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Und das war damals auch der Hintergrund dafür, dass das Grundgesetz geändert worden ist und das Asylrecht, man kann nicht sagen, abgeschafft worden ist, aber sehr stark eingeschränkt worden ist, nämlich in der Form, dass eigentlich kein Mensch, der überhaupt auf europäischen Boden seinen Fuß setzte, hätte nach Deutschland kommen können, weil in allen sicheren Herkunftsländern, wo jemand gesagt hat, ich suche Asyl, sollte er bleiben und sollte gar nicht nach Deutschland weiterreisen. Mhm. Und das führte dann dazu, dass tatsächlich bis 2008 ungefähr die Geflüchtetenzahlen sehr stark zurückgegangen waren. Und dann haben sie sich allmählich wieder hochgearbeitet und sind dann förmlich explodiert. Mhm. Aber ich will nur erinnern, es gab auch schon zum Beispiel 1900 in Ende der 70er Jahre mal eine große Welle von Geflüchteten, das waren Vietnamesen, Boat People, und das viele erinnern sich vielleicht noch an den Namen des Andy Kapanamur und Rupert Neudeck als den Initiator und Motor dieses großen Projekts, der mit dem Schiff mehrere 10.000 Seelen aus Seenot auch mitgerettet hat. Aber damals gab es eine sehr große Aufnahmebereitschaft quer durch die Parteien, und die Vietnamesen sind damals wirklich in einer frühen Willkommenskultur sehr gut in Deutschland aufgenommen worden. Also die Geschichte von Migration und Flucht ist eine wilde Geschichte, die unser Land auch schon wirklich seit Jahrzehnten beschäftigt. Wir waren ja früher auch ein Auswanderungsland bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sollten wir uns auch immer noch mal gelegentlich dran erinnern.
Ja, also von daher ein Thema, was schon immer da ist, nur halt in einer gewissen unterschiedlichen Ausprägung. Und Flucht und Vertreibung, haben wir gesagt, gab es auf jeden Fall schon immer, bis es dann eben sehr, sehr plötzlich dann markant wurde mit der Ankunft von vielen Flüchtlingen und eben politische Debatte und dann auch vor allem, glaube ich, der Spruch von Angela Merkel, wir schaffen das, und dann irgendwo das Ganze irgendwo dann, wie soll ich sagen, ein bisschen größere Wellen irgendwo geschlagen. Ich würde kurz, bevor wir dort auf die Dinge zurückkommen und auch ein bisschen die Begrifflichkeiten auseinander dividieren, gerne noch ein bisschen so auf die Institutionen, die hier in Ulm und um Ulm herum mit der Thematik befasst sind, kommen. Also ich hatte diese Woche, kann ich ja auch sagen, in der Plattform schon das Psychosoziale Zentrum Neu-Ulm, die sich ja auch mit Menschen befassen, die in der Flucht, auf der Flucht waren, traumatisiert sind. Ich hatte ja schon dieses Jahr mehrfach auch das Thema BFU, also das Behandlungszentrum für Folteropfer bei uns. Da geht es auch um Menschen, die auf der Flucht traumatisiert sind oder Schlimmes erlebt haben. Ich kenne den Helferkreis Elchen, gibt es, glaube ich. Ich kenne Menschlichkeit, ich kenne Sie. Also wenn ich das sehe, sind doch ganz viele Institutionen, die in irgendeiner Weise im Umfeld sich auch um Menschen kümmern. Haben wir da noch jemanden vergessen oder wer ist denn noch?
Naja, man sollte jetzt schon erwähnen, dass natürlich die Stadtverwaltung und die Wohlfahrtsverbände, also gewissermaßen die Professionellen, die sich um Geflüchtete kümmern und um ihr Ankommen, ihre Unterbringung, dass die natürlich jetzt auch eine sehr große Zahl sind. Ja. Und das war lange Zeit für uns als Flüchtlingsrat ein Thema, wo wir uns die Zähne dran ausgebissen hatten, weil da gab es immer genau einen Sozialarbeiter in der damaligen Unterkunft, also diesen Wohnblocks in der Römerstraße. Römerlager haben viele Leute dazu gesagt. Es dauerte wirklich sehr, sehr lange, bis diese Sozialarbeit für Geflüchtete aufgestockt worden ist. Das war auch nur möglich, weil das Land verstanden hat, das Land Baden-Württemberg, dass es ohne Sozialarbeit nicht geht in diesem Zusammenhang. Und es gibt deshalb jetzt, ich kann die Zahlen nicht genau nennen, weil es sind auch viele Halbtagskräfte unterwegs, aber es gibt jedenfalls in jedem Sozialraum und in jeder großen Unterkunft gibt es Sozialarbeiter, die teils bei der Diakonie und teils bei der Stadt arbeiten. Es gibt bei der Stadt ein koordinierendes Flüchtlingsprojekt, Geflüchtetenprojekt, das auch für die Unterbringung zuständig ist. Das heißt, wir haben mindestens 20, 25 Professionelle, die sich in der Stadt um diese Themen kümmern. Und da ist die Ausländerbehörde noch gar nicht mitgezählt, die allerdings ja leider weniger eine Rolle als Begleiter, als vielmehr als eine Kontrollinstanz ist, was aber nicht an den Menschen in der Ausländerbehörde liegt, sondern an unserem extrem feindseligen und extrem bürokratischen Ausländerrecht. Ich finde es immer etwas eigenartig, wenn so viele Menschen von Entbürokratisierung sprechen, während im Ausländerrecht andauernd weitere Teilparagraphen ausgebrütet werden, die das Recht immer noch viel komplizierter machen und sehr viel mehr Personal erfordern. Mhm.
Genau. Ich habe mir jetzt aber auch die Caritas hier noch aufgeschrieben, die Sie genannt haben. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Gruppe 22 mit Wilde Mattheis unter anderem, die auch schon ja. hier in der Sendung waren. Also ich will sagen, gibt auf jeden Fall, was die Institutionen angeht und die Menschen, die sich mit dem Thema befassen, doch eine große Anzahl und dann eben ganz viele Ehrenamtliche in den Helferkreisen.
Genau.
In Ulm und um Ulm herum.
Genau.
Ja.
Mhm. Und darf ich was zu gerne. Unserem Profil sagen? Also ich finde natürlich, wir mit unserer bescheidenen Mitgliederanzahl von etwas über 50, wir können angesichts einer Gesamtzahl von über 6.000 Geflüchteten, die jetzt in Ulm leben, auch nur gewissermaßen zufällig und an einzelnen Enden etwas wirklich an Problemen lösen. Die Probleme in der Masse müssen schon auch mit Mitteln und Ressourcen, also auch Personalressourcen von städtischer und Verwaltungsseite aus gelöst werden. Und bei uns landen eben dann immer Schicksale, die dann irgendwie doch nicht in die normalen Verwaltungsabläufe passen oder von Menschen, die aus irgendwelchen Gründen durchs Netz fallen oder sich durchs Netz gefallen sehen, durch die Maschen des Netzes gefallen sehen. Und deshalb können wir also nur vereinzelt helfen und Probleme lösen, aber das tun wir doch halt mit großer Zuverlässigkeit und Zuwendung, und ich kann ja nachher noch genauer schildern, was wir im Einzelnen machen, aber genau. Ich will, weil jetzt gerade dieses Wochenende ist, mit Stolz auf eine Aktion hinweisen, die wir jetzt gerade an diesem Wochenende zusammen mit dem Verein Menschlichkeit abschließen. Seit 6 Jahren organisieren wir Hilfslieferungen und Hilfszahlungen an ein Projekt auf der berüchtigten oder auf der Insel Lesbos, die ganz nah an der türkischen Grenze liegt. Ganz viele haben natürlich von dieser Insel und dem grauenhaften Lager Moria, was vor 2,5 Jahren abgebrannt ist, auch schon gehört. Und dort gibt es ein Projekt, das heißt Hope Project, und das unterstützt neu Angekommene, die übers Meer gekommen sind, und betreibt dort auch eine Art Kulturwerkstätte, wo es den Geflüchteten, die dort in einer ziemlich schwierigen Situation und oft auch in unmenschlichen Situationen leben müssen, ermöglicht, sich kreativ in Kunst und Musik zum Beispiel auszudrücken. Und da geht jetzt gerade in dieser Woche, dieses Wochenende wird er fertig gemacht, einen Hilfstransport wieder auf diese Insel. Wir werden dabei auch immer von Speditionen unterstützt, und natürlich sind es immer viele Spender, denen ich jetzt auch von hier aus danken will dafür, dass sie uns immer wieder diese Transporte möglich machen.
Natürlich, da muss ich die Nathalie Kling natürlich auch erwähnen, die mit dem Firefly Hope Project, das sie ja dann als Verein letztes Jahr, glaube ich, gegründet hat, aber schon länger aktiv ist, da auch genau wie Sie sagen, mit Transport vor Ort, Betreuung und auch Zukauf von allerhand Gütern sehr eng befasst ist, und da ist ja Nathalie auch ganz stark engagiert, war auch schon mehrfach im Radio. Also das sind so die ganzen Menschen, die sich da übers Maß hinaus auch ehrenamtlich engagieren und immer wieder Transporte auch da in diese Gebiete bringen. Und von daher, ja, kann man das, glaube ich, gar nicht genug irgendwo anerkennen, loben und auch hier als vorbildlich, oder wie soll ich sagen, tolle Sache zum Ausdruck zu bringen. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, Erla. Eva, hast du, bevor wir Musik spielen, noch irgendeinen Punkt, was du gerne fragen möchtest?
Also mich hat jetzt die Zahl von 6.000 Flüchtlingen wirklich so überrascht. Ich wollte mal wirklich nachhaken, wie groß ist denn das Team hier in Ulm? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie groß, wie alt, wie sind die Leute? Wollen Sie uns da einen kleinen Einblick geben? So ganz persönlich. Die betreuen, die mitnehmen, die Leute aufnehmen, die hier ankommen, die 6.000 oder die man stemmen kann zumindest.
Also man muss zunächst sagen, dass ein sehr großer Teil der Ukrainer, die hier sind, ja mehr oder weniger in normalen Mietverhältnissen wohnt oder auch von Leuten aufgenommen worden ist, die einfach zusammengerückt sind in ihren Wohnungen. Dort kann man in der Regel davon ausgehen, dass da durch die Wohnsituation schon eine relativ enge Begleitung und Betreuung möglich war. Außerdem sind die Ukrainer schon wie soll man das sagen? Also die sind von ihrem Bildungsniveau her relativ gut aufgestellt und haben es deshalb relativ leicht, auch in dem Sprachkurs schnell voranzukommen. Und deshalb sind viele von denen, es sind ja viele Frauen, auch sehr qualifizierte Frauen, die sind doch schon relativ weit vorgerückt in Richtung Arbeitsmarkt. Viele arbeiten bereits, aber auch von den Hochqualifizierten unter ihnen arbeiten doch viele nur in Helfer. Jobs. Das ist ein Problem, was bundesweit irgendwie gelöst werden muss. Ja, und was soll man sagen? Also es sind bei den Ukrainerinnen sind es eben vor allem Frauen mit Kindern. Und es gibt aber auch eine ganze Anzahl Männer. Da habe ich keine genaue Aufschlüsselung bei mir. Und bei den anderen ist es auch so, bei den anderen, also es gibt ja 8 Hauptherkunftsländer, die ich jetzt nicht so runterrasseln kann, aber es beginnt eben immer mit Syrien und Afghanistan, Irak, dann kommen auch afrikanische Länder dazu, und da sind es doch sehr oft vor allem jüngere Männer. Das wird da immer auch immer kritisiert. Aber wer Bilder von den untergehenden Schiffen gesehen hat, der hat in letzter Zeit auch immer sehr viel Frauen mit kleinen Kindern auf diesen Booten gesehen. Also es ist nicht mehr so, dass das alles immer nur junge Männer, alleinreisende Männer sind. Und natürlich stellt sich aber bei denen oft auch die Frage, wie können ihre Familien nachkommen? Das Thema Familiennachzug ist auch für uns ein großes Thema, ist auch für die Verwaltung ein großes Thema, aber vor allem für die Betroffenen, weil die hier zunächst allein sind und immer sich Sorgen machen, wenn sie Kinder haben. Viele von ihnen haben Kinder, immer auch gleich mehrere, und die Kinder leben mit ihren Müttern unter unmöglichen Bedingungen, können meist nicht zur Schule gehen, leben in Lagern oder völlig ohne eigenen Lebensunterhalt. Also das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auch immer wieder konfrontiert sehen.
Ich würde sagen, sprechen wir gleich weiter. Eva, dann spielen wir Musik. Wir ziehen den Regler Einzug. Ace of Hearts, Lady Tron.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zurück zum Lokaltermin. Heute Morgen 11:25 Uhr ist es inzwischen. Und wir sind heute hier mit niemand Geringerem als dem Herrn Wolfgang Erler vom Flüchtlingsrat Ulm Alb-Donau-Kreis. Und wir freuen uns, wir haben jetzt schon die ersten 20 Minuten ein sehr interessantes Gespräch gehabt über die Umstände der Flüchtlings- und Geflüchteten hier in Ulm und wollen da direkt wieder drauf einsteigen zurück. Sie haben jetzt gerade von den persönlichen Verhältnissen von den Leuten, die hier in Ulm ankommen, geredet. Und ja, da wollten wir mal weitermachen.
Wir haben schon gesagt, bei Ihnen gerade, das heißt, im Wesentlichen auch von Menschlichkeit unterstützen. Ich glaube auch vom Five Hope Project, Lieferungen in Richtung Griechenland ist unterwegs. Ist so in der Vorweihnachtszeit besonders wie gerade los, oder wie ist denn gerade so bei Ihnen, sag mal, die Aktivitäten, was läuft denn gerade so? Ist jetzt besondere, ja, sag mal, Anspannung gerade, oder was sind so aktuelle Themen, Prioritäten, was so vielleicht gerade Sie beschäftigt?
Ja, also ich habe schon gesagt, dass das Thema Familiennachzug, also nach meinem Eindruck jetzt in der letzten Zeit besonders oft auf uns zukommt, weil eben viele Menschen einen Antrag gestellt haben, der ist sehr kompliziert, muss immer von ihren Angehörigen bei den deutschen Botschaften gestellt werden, wobei in Afghanistan zum Beispiel die deutsche Botschaft ja geschlossen ist, da müssen die Familienangehörigen in die pakistanische Hauptstadt reisen, um dort einen Antrag zu stellen, und die Wartezeiten betragen teilweise bis zu 2 Jahren. Oh. Das ist für die Familien außerordentlich belastend und auch für die Menschen, die hier leben. Aber es ist wirklich eine sehr große Bandbreite von Themen, die an uns herangetragen werden. Immer wieder geht es auch um konkrete Aufenthaltstitel, um das Hin und Her zwischen Jobcenter und Ausländerbehörde. Die Jobcenter können oft ihre Leistungen erst erbringen, wenn ein bestimmter Aufenthaltstitel ausgestellt ist. Da dauert es dann oft, dann gibt es Löcher in den Zahlungen, dann stehen die Menschen ganz ohne Geld da. Aber ein roter Faden, an dem wir leider auch nichts ändern können oder nur ganz selten und mit wenigen Zufällen, ist, dass die Wohnsituation für sehr viele, also nicht für die mehr als 3000 Ukrainer, die privat oder in eigenen Mietwohnungen leben, sondern für die anderen ist die Wohnsituation extrem belastend. Ich hatte das letzte Mal schon beschrieben und bin da jetzt nochmal stärker alarmiert. Wir sind da stärker alarmiert, weil es eben eine Richtgröße von 4,5 Quadratmeter Lebensraum für die Geflüchteten in den Unterkünften gibt. Und das wird in den sogenannten Anschlussunterbringungen wird das etwas gelockert und geht in Richtung 10 Quadratmeter. Aber wir haben jetzt gerade erfahren, dass im CDU-Teil der Landesregierung Pläne bestehen und eigentlich gewünscht wird, diese 4,5 Quadratmeter festzuschreiben, nicht als Sonder- und Notregelung, sondern als Dauerregelung für alle Geflüchteten, die hier in Deutschland ankommen. Und das macht es natürlich den Menschen extrem schwer, überhaupt irgendwas in die Hand zu nehmen in ihrer Situation, weil die unmittelbaren alltäglichen Schwierigkeiten im Zusammenleben mit meist wildfremden Menschen für sie eben extrem belastend sind und entsprechend viele Konflikte gibt es natürlich dann auch in den Unterkünften. Mhm. Und da ja der Wohnungsmarkt wirklich sehr angespannt ist, ja gar kein Ausdruck, also der extrem geschlossen ist, ja. Und vor allem für die Geflüchteten geschlossen ist, erst recht, wenn sie nicht gewissermaßen als Weiße wahrgenommen werden, sondern als sichtbare Minderheiten, also aus arabischen Ländern und erst recht aus Schwarzafrika. Für Vermieter gelten diese Gruppen als besonders schwierig und deshalb haben sie es am allerschwersten, überhaupt Wohnraum zu finden. Mhm. Und da ist es sicherlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Das können sicherlich auch die Kommunen nicht alleine lösen, aber die Kommunen müssen da auch noch stärker in die Verantwortung gehen und noch mehr investieren. Unserem Eindruck nach sind die jetzt geplanten und ja immer heftig umstrittenen Projekte ja bei weitem noch nicht ausreichend. Also mit diesen neuen Wohnmodulen in den Ortschaften, wo es sehr viel Vorbereitung und Vordiskussionen und so weiter gab. Und das sind nur 150 Plätze. Insgesamt hat die Stadt aber für 2600 Menschen zu sorgen.
Das heißt, momentan, die Leute leben in beengten
Umfeld,
sind aber zumindest mal die großen Turnhallen oder auch im Messebereich, in der Turnhalle, die sind momentan alle nicht belegt.
Doch, die Messehalle ist noch belegt.
Immer noch belegt.
In der Messehalle sind, allerdings ist sie nicht bis zum Anschlag voll, sondern da gibt es immer noch etwas Luft, falls eben wieder plötzlich eine Busladung kommen sollte. Das lässt sich ja immer sehr schwer vorhersagen, wie viele Menschen in einer Woche oder in einem Monat kommen. Im Moment tröpfelt es eher, aber das ist eine unsichere Ruhe.
Tröpfelt heißt ungefähr, so erfahrungsgemäß,
wie viele Menschen? Ungefähr 7 bis 10 pro Woche.
7 bis 10?
Ja.
Okay, das ist natürlich dann schon deutlich geringer.
Ja.
Eine geringere Zahl.
Dazu kommen natürlich immer noch die Familiennachzüge, die oft nicht vorher bekannt sind und plötzlich steht eine Familie mit 5 Kindern auf der Matte. Ja.
Also ungefähr für wie viele Menschen nochmal ganz konkret wird Wohnraum gesucht, akzeptabler, nur dass man nochmal eine Hausnummer nennen und vielleicht der eine oder andere.
Naja, also in den städtischen Unterkünften sind 2600 Leute.
Ja. Okay.
Ja. Und davon ist natürlich ein Teil in den Erstunterkünften und das soll auch so sein, das ist gesetzlich so vorgeschrieben.
Ja.
Und da gibt es ja immer Diskussionen darüber, dass eben diese Erstunterkünfte irgendwie noch in ihrer Belegungsdauer verlängert werden sollen. Mhm. Immer mit dieser Idee, dadurch schrecken wir Menschen davon ab, nach Deutschland zu kommen oder in die entwickelten Länder in Europa. Aber das ist ein Irrglaube, weil generell sind die Menschen Menschen auch sehr stark auf der Suche einfach nach Sicherheit vor Bomben. Und die haben sie bis jetzt in Europa. Und da ist es ihnen relativ egal, ob da jetzt 300 oder 100 Euro oder 800 Euro bezahlt werden. Darüber sind sie auch gar nicht so genau informiert.
Sowieso, da wollte ich einen Punkt ansprechen, den haben wir bei der letzten Sendung ein bisschen hinten angestellt. Das war das Thema Sachleistung statt Geld.
Ja.
Das ist ein Punkt, wie wirkt sich das aus? Es gab ja irgendwann so eine Äußerung, die dann hieß, die Geldleistung locken zusätzlich Leute ins Land und deshalb wird nur noch Sachleistung gegeben oder es wird das Geld auch ins Ausland, in die Heimatländer. Wir wissen, wie bewährt sich das, was uns hier erfahren? Wird das inzwischen angewendet, diese Sachleistungsunterstützung?
Das wird in immer mehr Kommunen angewendet, aber Gott sei Dank ist Ulm da sehr zurückhaltend und plant jetzt erst das 2026 zu starten. Das ist die sogenannte Bezahlkarte.
Genau, das meine ich, ja.
Und die Bezahlkarte ist ein in sich vollständig irrsinniges Symbolprojekt, was erstens sehr viel zusätzlichen Verwaltungsaufwand generiert. Also es wird immer gesagt, das führt auch zur Verwaltungsentlastung. Jede Verwaltungsperson kann Ihnen genau erklären, wie viel zusätzlicher Verwaltungsaufwand dadurch zuerst entsteht. Weil das ganze System muss ja erstmal ans Laufen gebracht werden. Es muss möglicherweise für jeden einzelnen Geflüchteten, der so eine Karte hat, geprüft werden, was bei ihm alles freigeschaltet werden muss, damit er doch bestimmte Zahlungen leisten kann. Dann alle Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, haben einhellig gesagt, es gibt nicht die Spur eines Nachweises dafür, dass diese Umstellung auf Sachleistungen die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen wollen oder nach Europa, irgendwie nennenswert senkt.
Ja.
Und das ist ein komplettes Symbol, weil man irgendwie sagt, die sollen es nicht so gut haben. Die sollen die besser mehr an die Kandare genommen werden. Und es ist also eine Form von Diskriminierung und Erschwerung der ganz alltäglichen Lebensumstände. Es werden ihnen ja dadurch auch die Zugänge zu bestimmten billigen Quellen für alltägliche Gegenstände und Essen erschwert, weil da gibt es dann keine EC-Kartenlesegeräte und so weiter. Also es ist ein komplettes Irrsinnsprojekt. Und wir sind eigentlich froh, dass die Stadt Ulm sagt, wir machen es erst ab 2026.
Das heißt, dann haben die Leute im Prinzip auf der Karte nur bestimmte Sachen, die freigeschaltet sind und können nur zu bestimmten Stellen. Das heißt, die Variabilität, die Flexibilität oder auch eben die Wahl des Bezuges ist dann nicht mehr möglich.
Ja, genau. Und dann das Argument mit dem Geld, was sie da nicht ins Ausland schicken können. Es stimmt, dass auch Geflüchtete sogar nennenswerte Beträge ins Ausland schicken, aber nicht in der Zeit, in der sie hier mit dem Existenzminimum leben, sondern dann, wenn sie angefangen haben zu arbeiten und etwas Geld übrig haben, dann schicken sie Geld an ihre Familien in den Herkunftsländern. Aber von dem, was hier als Existenzminimum gilt, können sie ja fast nichts sich absparen. Ja. Und wenn es mal ein 50-Euro-Betrag gewesen wäre, ist es auch nicht so nennenswert, dass es dafür lohnt, so ein Irrsinnsprojekt zu starten.
Ja. Wir sind schon ein bisschen über die normalen Zeitplanung. Ich würde sagen, wir spielen mal einen kurzen Musiktitel, dann sind wir gleich wieder da. Dann würde ich gerne so ein bisschen ein paar Begriffe auseinander dividieren, nämlich die Migration, Remigration, was jetzt ja ein Thema ist, was auch im Bundestagswahlkampf wahrscheinlich ein großes Thema ist, wie viel eigentlich davon Asyl und. Ein bisschen auch die Themen ein bisschen ansprechen. Erstmal spielen wir Staffel sein, heißt der. Frankreich, DJ Emmett heißt er. So, und da sind wir wieder zurück hier beim Lokaltermin heute Vormittag. Ausgabe 110 inzwischen auch schon Lokaltermin. Heute mit meiner Co-Moderatorin
Eva, hallöchen.
Und mein Name ist Michael Trost und wir haben den Wolfgang Erler, den Vorsitzenden des Flüchtlingsrats Ulm e.V. bei uns in der Sendung. Erler, wir hatten es kurz vor der Pause angesprochen. Momentan in dem Zusammenhang sprechen wir immer von ganz vielen verschiedenen Themen. Das Thema Geflüchtete tangiert sehr schnell den Begriff Asyl, sehr schnell aber den Begriff Migration oder auch den Begriff illegale Migration, zunehmend Thema. Und dann kommen so unsägliche Begriffe wie Abschiebung und Ausweisung dazu und ein paar andere mehr. Was mich mal interessiert, die Menschen zu uns kommen, die flüchten, wie viele davon stellen tatsächlich einen Asylantrag, wie viele sind nur temporär bei uns, weil sie zum Beispiel aus der Ukraine geflohen sind und hoffen, auch wieder irgendwann zurückzugehen, wie viele gehen auch tatsächlich wieder zurück. Also das Thema einfach mal ein bisschen vielleicht in Zahlen einzuordnen, weil wie gesagt, das sind ja sicherlich nicht alle, die bei uns sind, Menschen, die jetzt einen Asylantrag anstellen und also die ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt auch im wahrscheinlich nähernden Bundestagswahlkampf wieder ein Thema sein werden, dass wir das mal ein bisschen einordnen.
Ja, fangen wir mit den Ukrainern an. Also nehmen wir an, dass sie ungefähr die Hälfte derer, dieser 6.000 ausmachen, die hier sind. Von ihnen kann man nicht sagen, wie viele hier bleiben werden. Je länger sie hier sind, desto mehr sagen, wir werden hier bleiben. Und das sind jetzt schon an die 40%, die in Befragungen sagen, wir werden wohl hier bleiben, weil die Situation in der Ukraine wird auf Jahre hinaus sehr schwierig bleiben, auch wenn der Krieg enden sollte, wofür es noch keine Anzeichen gibt. Dann ist es so, die anderen 3000, die werden fast alle hier bleiben. Wer einmal als Geflüchteter nach Deutschland kommt, einen Asylantrag stellt, der hat die Idee, hier in Deutschland zu bleiben.
Ja.
Und es gibt natürlich einen kleinen Strom von denen, die dann zum Beispiel zu Verwandten in anderen europäischen Ländern reisen. Viele dieser Familien sind sehr verstreut über sogar nicht nur über Europa, sondern über die Kontinente. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass die Zahlen derer, die hierher kommen, pro Jahr, also vielleicht in Zukunft zwischen 800 und 1000, nehmen wir mal an, die werden hier bleiben wollen. Und das ist auch gut so, denn wir haben ja das Thema Arbeitskräftemangel trotz der schwierigen Situation in der Wirtschaft, wo vor allem in der Leitindustrie, Autoindustrie ja jetzt im Moment Entlassungen in größerem Ausmaß anstehen, was auch auf die Zulieferer und den Maschinenbau durchschlagen wird. Das finde ich aber, um jetzt mal einen Bogen zu machen, deshalb gar nicht so schlecht, weil dadurch das Thema Wirtschaftsentwicklung und auch Ökologie, also Verkehrswende, Umstieg vom Verbrenner auf die E-Autos im Bundestagswahlkampf eine sehr viel größere Rolle spielen wird. Und das gibt mir Hoffnung, dass das Thema Migration, es zeichnet sich jetzt im Moment schon ab, nicht mehr ganz so extrem als alleroberste Priorität behandelt wird. Und wenn es nämlich im Wahlkampf behandelt wird, dann wird es nur auf extrem aggressive und negative Weise behandelt, immer auf Kosten derer, die hier Schutz und Hilfe suchend bei uns landen. Und gut, dass überhaupt die Themen, die Begriffe sich so verschoben haben, das kann ich auch nicht genau erklären. Es war früher klar, Migration ist der allgemeine Oberbegriff und dazu gehören auch viele Leute, die einfach zur Arbeit hierher kommen oder im Familiennachzug zum Beispiel zu türkischen Gastarbeitern, die schon vor 3 Generationen hierher gekommen sind. Das hieß Migration und Flucht waren die Leute, die aus Ländern mit Krieg oder Bürgerkrieg oder wegen Überschwemmungen und Hunger hier sich aufgemacht haben in die europäischen, in die wohlhabenden Länder. Und jetzt in letzter Zeit heißt es immer Migranten, wenn Schlauchboote im Mittelmeer untergehen und es sind aber immer Geflüchtete. Mhm. Ja, und deshalb werden die Migranten steigen in ein Flugzeug. Früher sind sie mit den Bussen und Zügen angekommen und heute steigen sie in ein Flugzeug und kommen auf unseren Flughäfen an. Und das genau ist den Geflüchteten untersagt, verboten, vermauert und deshalb fahren sie auf den gefährlichen Flugrouten, auf den gefährlichen Seerouten hier nach Europa. Ja, jetzt auch verstärkt wieder dieser extrem lange Weg auf die Kanarischen Inseln von Westafrika. Mhm. Und dass jetzt immer irreguläre Migration gesagt wird, ist auch im Grunde nur ein Begriff, der auf Kosten derer geht, die hierher kommen, weil wenn jemand Asyl sucht, hat er kein Visum. Dann kommt er an die deutsche Grenze und geht über die Grenze ohne Visum, das heißt eigentlich illegal, und sagt, guten Tag, ich bin hier, ich helft mir, ich suche Asyl. Und dieser Vorgang, der ist Flucht und der ist mit irregulär irgendwie falsch bezeichnet. Und dann muss man noch sagen, dass von den vielen Geduldeten, die hier illegal leben, das sind auch einige hunderttausend, man weiß es ja nicht so genau, das sind ganz viele Leute, die hier mit einem 90 Tage Besuchsvisum hergekommen sind und dann in der Schwarzarbeit gelandet sind. Oder es sind Leute, deren Visa auslaufen und die dann eigentlich gehen müssten, die aber hier bleiben und dann eben in den verschiedenen Schwarzarbeitssektoren unterkommen. Mhm. Und das sind gar nicht im Wesentlichen Geflüchtete, sondern das sind Leute aus aller Herren Länder, auch Lateinamerikaner oder Leute aus den USA oder aus Russland, wo auch immer her.
Mhm. Auf das wollte ich hinaus, ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten, die man eigentlich auseinanderhalten muss. Und der Begriff, das erinnere ich mich vom letzten Mal, mit der illegalen Migration, der sehr politisch gerade auch von bestimmten Richtungen missbraucht wird, ist eigentlich ein Unsinn, weil es an der Stelle, es geht um geflüchtete Menschen. Und insofern ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, Stimmungsmacher oder zumindest nicht.
Ja, natürlich war das Stimmungsmacher. Und es ist sehr schade, dass das in der allgemeinen politischen Diskussion jetzt wirklich Fuß gefasst hat. Alle reden von irregulärer Migration, wenn es um geflüchtete Menschen geht. Und das ist einfach abwertend und natürlich ein Teil der Abschottungspolitik, die wir betreiben. Damit sage ich aber nicht, lasst sie doch alle kommen, denn das ist schon richtig, dass wir nicht in der Lage wären, all die Menschen aufzunehmen, die in ihren Ländern selbst flüchten. Die Hälfte der weltweit inzwischen über 200 Millionen Leute, die vor Kriegen und vor Naturkatastrophen fliehen mussten, leben in ihren eigenen Ländern und da oft unter völlig unerträglichen Bedingungen und sehr oft in Lagern, in riesigen Lagern, für denen es am nötigsten fehlt, weil auch die westlichen Länder nicht genügend Mittel in diese Lager stecken. Das war auch ein Grund, weshalb 2014 plötzlich die Flüchtlingszahlen so angestiegen sind, weil viele aus der Türkei, weil sie nicht mehr eine ausreichende Nahrungsmenge bekamen, geflohen sind, weil sie gedacht haben, wenn wir nach Europa gehen, da kriegen wir wenigstens was zu essen.
Menschen aus der Türkei müssen keinen Asylantrag stellen bei uns, denke ich, ne?
Leute, die aus der Türkei jetzt aus politischen Gründen kommen, die stellen auch Asylanträge. Die türkischen Asylanträge sind derzeit die dritthäufigste Gruppe geworden, weil ja die Situation in der Türkei auch politisch sehr brisant ist schon immer. Es gibt eine sehr starke Unterdrückung der Opposition. Allerdings vermischt sich das auch mit Flucht vor den Folgen des schrecklichen Erdbebens, was Anfang letzten Jahres dort so viele Städte und eine ganze Region verwüstet hat.
Ja, aber halten wir mal fest, Migration umfasst eigentlich auch die Menschen, die, wie man früher gesagt hat, als Gastarbeiter zu uns gekommen sind und die ja kein Asyl beantragt haben. Darum habe ich gerade mit Türkei auch ein bisschen gezögert, weil die Menschen auch aus Italien seit Jahrzehnten bei uns sind und eben an der Stelle auch, ob Automobilindustrie oder in anderen Bereichen, die Arbeitsleistung bringen oder im Bau, glaube ich, in der Baubranche, da trifft man ja ganz viele Menschen, die insofern auch unsere Wirtschaft mit zum Laufen und zum Aufbau irgendwie auch unterstützt haben seinerzeit. Also insofern, auf was ich hinaus will, man muss bei diesen ganzen Begrifflichkeiten sehr genau hinterfragen und an der Stelle schauen, was ist in gewisser Weise Stimmungsmachen, was ist eigentlich Sachverhalt dahinter und wie sehen die Zahlen aus. Beim letzten Mal haben Sie gesagt, grundsätzlich im Augenblick ist aus Ihrer Sicht der Zustrom noch handhabbar.
Ja, es unterscheidet sich natürlich nach Kommunen. Ein sehr großer Teil der Kommunen sagt, eigentlich kommen wir noch damit zurecht.
Ja.
Aber es ist ein Unterschied, ob man als Kommune sagt, wir kommen damit zurecht, wenn wir sie in 4,5 Quadratmeter pro Nase, das heißt, in ein Zimmer stecken wir vier Leute und zwei Familien, dann kommt die Kommune damit zurecht, aber für die Menschen ist es extrem schwierig.
Mhm. Ja.
Ja, also ich wollte jetzt an den Begrifflichkeiten haben wir jetzt da gut rumgefeilt, ja. Und ich denke, die sind jetzt sehr klar geworden. Vielen Dank dafür. Aber was mich so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt die ganze Zeit. Sie haben mal am Eingangs in der Sendung über das Hope Project in Lesbos geredet, dass Sie da sehr stolz drauf sind. Können wir dann noch über andere Projekte von der Flüchtlingsrat in Ulm reden?
Also unsere Arbeit könnte vielleicht unter dem Motto stehen, der Einzelfall zählt. Das heißt, wir versuchen, Menschen konkret zu unterstützen an dem Punkt, an dem sie gerade stehen. Und da haben wir zwei Teilprojekte. Eines ist eine Anlaufstelle in der Gemeinschaftsunterkunft Mehringer Weg, also direkt neben der dortigen Heimleitung und Verwaltung. Und da kommen etliche Leute, die eben in den drei Blöcken am Mehringer Weg wohnen, die kommen auch bei uns vorbei, obwohl sie eigentlich alle auch Sozialarbeiter haben, die ihnen zugeteilt sind oder denen sie zugeteilt sind, und stellen uns Fragen und sagen, hier habe ich gesagt bekommen, ich soll das und das machen. Was heißt das jetzt eigentlich genau?
In Bezug auf
Ich habe es nicht genau verstanden. Naja, sie sollen erst zur Ausländerbehörde gehen und dann sollen sie zur AOK gehen und dann sollen sie zum Jobcenter gehen. Was bedeutet das? Oder wie wird ein Arztbesuch vorbereitet? Das gilt natürlich vor allem für die, die ganz neu hier sind. Die müssen ja auch erst verstehen, wo was ist und wie die einzelnen Prozessschritte da ablaufen. Schulanmeldung, Kindergartenanmeldung, das sind alles Sachen, die die Sozialarbeiter auch regulär machen, aber die doch immer auch wieder bei Familien, die schon lange hier, länger Jahre hier sind, jetzt ist ein neugeborenes Kind hier und da muss dann erst nach einiger Zeit die Kindergartenanmeldung erfolgen, da ist dann nicht mehr automatisch der Kontakt zur Sozialarbeit so da und dann landen sie auch immer wieder bei uns. Und wir haben aber auch noch das Asylcafé, was wir zusammen mit anderen Partnern, vor allem vom Haus der Begegnung aus, also im Grünen Hof, ganz in der Innenstadt, jeden Montag Nachmittag betreiben. Da sind immer eine ganze Reihe Leute von uns oder auch andere Helfer da. Der Kern davon ist ein Angebot der Rechtsauskunft, weshalb da auch immer junge Jurastudenten in fortgeschrittenem Stadium angesprochen werden und mithelfen, die dadurch selber auch in dieses Fachthema da sich einarbeiten können. Und natürlich aus diesen Anfragen sowohl im Mehringer Weg als auch im Asylcafé entstehen oft gewissermaßen lange Problemketten, die wir dann immer auch über die Zeit weiter verfolgen müssen und verfolgen können. Da gibt es auch immer dann eine Zusammenarbeit mit den wenigen Rechtsanwälten in Ulm, die sich auf Ausländer- und Asylrecht konzentriert haben. Im Asylcafé örtlich findet auch ein Bewerbungscafé statt, das wir zusammen mit Menschlichkeit angefangen haben, Anfang dieses Jahres. Das heißt, wir unterstützen Menschen, die sich auf dem Weg in den Arbeitsmarkt sehen und die dafür erstmal eine Bewerbung schreiben müssen und einen Lebenslauf erstellen und Bewerbungen an Arbeitgeber formulieren müssen. Das fällt ihnen oft schwer, selbst wenn sie einigermaßen Deutsch können. Die schriftliche Version ist immer doch noch ziemlich mit Fehlern behaftet und das mögen Arbeitgeber nicht, obwohl die genau wissen, dass die Leute eigentlich nicht fehlerfrei Deutsch schreiben können. Und das ist insgesamt eine bescheidene, aber es ist trotzdem eine Anzahl von Menschen, es sind fast 70, die wir dieses Jahr mit so einer Form von Unterstützung begleitet haben. Es ist für uns auch wichtig, weil wir dadurch immer auch einen Einblick bekommen, an welcher Stelle die Menschen mit welchen Qualifikationen, mit welcher Vorgeschichte, in welcher Familiensituation stehen. Mhm. Und dadurch auch ein bisschen gewissermaßen auf städtischer Ebene mitsprechen können, wie denn eigentlich die Bedarfssituation ist und was geschehen muss, damit diese Situation sich verbessert.
Also wir sprechen da jetzt aber nicht nur von dem reinen Connecten, sage ich jetzt mal, zwischen den Geflüchteten oder den geflüchteten Familien mit den Leuten vom Flüchtlingsrat, sondern auch untereinander, oder? So stellt man sich das ja, wenn man sagt Café, vor,
ja,
dass man so miteinander auch mal, ja, in Kontakt trägt.
Das ist bestimmt ausbaufähig. Jetzt gerade letzte Woche habe ich eine der eher seltenen Situationen erlebt, wo, aber die gibt es trotzdem immer wieder, wo ein syrischer Mann, den wir vor ein paar Wochen unterstützt haben und der schon sehr gut Deutsch kann, der kam und hat gesagt, ich will euch jetzt hier helfen, ich will euch jetzt hier beim Übersetzen helfen. Und dann war eben ein anderer syrischer Familienvater da mit seiner kleinen Tochter. Der wollte, dass seine Frau und drei weitere Kinder hierher kommen können und das Ganze irgendwie genauer zu erklären. Das haben wir dann da gewissermaßen als Dreigestirn gemacht, wobei das Kind auch erstaunlich gut verstehen und Sachen übersetzen konnte. Das ist ja, wird ja oft abgelehnt und man sagt, die Kinder werden dadurch überfordert, aber wenn das einfache alltägliche Situationen sind, wachsen die Kinder auch daran und sind irgendwie ganz stolz, dass sie jetzt eigentlich ihrem Vater oder ihrer Mutter gegenüber sogar überlegen sind. Ja, und solche Situationen gibt es doch immer wieder. Aber es ist ein richtiger Punkt, dass der Begriff Kaffee, der deutet sehr stark an, hier findet auch untereinander viel statt, aber es ist doch im Wesentlichen sehr stark einfach ein niederschwelliges Beratungsangebot, was ein bisschen anders organisiert ist als jetzt draußen Wartezimmer und dann kommt jeder einzeln ins Zimmer und sitzt dann da dem Berater oder der Beraterin gegenüber. Insoweit ist es doch irgendwie lockerer und es passiert auch unter den Menschen was.
Wissen Sie, mit Freizeitangeboten, ich weiß, das Team von Elena Flügel, also Menschlichkeit, auch schon beim Einstein-Marathon als Team angetreten, das ist da jetzt von Ihrer Seite auch irgendwie...
Wir alten, ja, Knacker, ja. Wir sind nicht so sportlich. Und also diese ganze Seite mit dem Freizeitangebot oder auch das gemeinsame Essen und Kochen, ja, und so weiter, das hat es teilweise bei uns am Anfang im Asylcafé auch gegeben. Aber das ist aus mir selber nicht ganz klaren Gründen ein bisschen eingeschlafen. Es war auch immer sehr viel Aufwand für uns damit verbunden. Wir hatten im Prinzip im Haus der Begegnung sehr, sehr guten Zugang zu einer perfekt eingerichteten Küche, die auch in der Lage ist, für hunderte von Menschen gleichzeitig Mahlzeiten zu produzieren. Und punktuell haben wir sowas auch gemacht, größere Veranstaltungen.
Ja. Ist in Bezug auf Weihnachten jetzt vielleicht irgendwas angesagt, dass man sagt, es gibt für Geflüchtete irgendwie, was weiß ich, so wie es im Hofbrauhaus in Weihnachten in München immer so ein Event gibt, irgendwie, ja, ein Event, dass alle zum Essen irgendwie kommen können. Oder gibt es irgendwas auch, wo jetzt vielleicht die Ullmann zuhören und sagen, wir würden gerne in dem Umfeld, jetzt ist die weihnachtliche Zeit, was Gutes tun, dass man irgendwie spenden oder was geben kann, ja, oder irgendwie in irgendeiner Weise sich engagieren kann?
Ja, also wir haben zu Weihnachten keine besonderen Aktivitäten, okay, bis jetzt geplant. Und natürlich freuen wir uns immer über Spenden, die nicht nur für die Hilfsaktionen sind, sondern auch dafür, dass wir einzelne Menschen immer bei besonderen Notlagen unterstützen, wo es nirgendwo eine andere Geldquelle gibt und wo die auch in ihrem Umfeld keine Menschen haben, zu denen sie sagen können, Mensch, leih mir doch mal was. Das können viele. Viele können auch unter ihren mehr oder weniger Bekannten und Freunden aus dem Herkunftsland immer Geld sammeln. Ich will aber noch, also ich habe es Bewerbungsprojekt genannt, dann will ich noch sagen, dass wir jetzt ein neues Projekt angefangen haben, das im Prinzip seit Oktober läuft. Da haben wir uns bemüht, Gelder vom Land zu bekommen. Das heißt, Beratung, Information, Koordination, und da wird also diese Beratungsarbeit noch verstärkt. Da sind wir auch dringend noch auf der Suche nach Freiwilligen. Die sollten ins Asylcafé kommen, Haus der Begegnung, Montag 18 Uhr. Und es gibt noch ein Projekt, was seit 9 Jahren läuft, eine Fahrradwerkstatt, Bike Station in der Magirusstraße 17. Ursprünglich ganz stark auf die Flüchtlinge ausgerichtet, danach aber sehr viel ausgeweitet als einfach ehrenamtliche Fahrradwerkstatt. Und der Manager und Oberschrauber dort hört zum Jahresende auf. Und da wird dringend irgendwie eine zusätzliche Unterstützung für das Schrauberteam gesucht. Und es wäre toll, wenn sich aus dem Umfeld und wenn unter den Hörern jemand fände, der sagt auch, ich kenne jemand oder ich bin selber Schrauber und würde da unter Umständen mithelfen können.
Da drückt man natürlich den Daumen. Vielleicht ganz kurz noch die URL, wo man sie findet, Flüchtlingsrat Ulm.
Ja, sowas, ja, also einfach Flüchtlingsrat-Ulm.de und die Mailadresse ist info@flüchtlingsrat-ulm.de. Kann ich die Kontonummer noch sagen?
Ganz, ganz, ganz schnell noch.
IBAN.de 90 6305, viermal die 0, dreimal die 0, 2195690.
Vielen Dank, das war die
Termin
heute mit Moderation.
Ja.
Du?
Ja.
Eva, Michael Eva. Und der Herr Erlebauer, unsere Gast, die sagen tschüss, vielen Dank, schönen Sonntag nach
uns. Vielen Dank.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.